Thái Đỗ Yến. Bilder ist ein gutes Thema. Ich möchte mit euch auch über ein Bild reden. Und zwar, ihr wisst, wir leben in der Zeit der Bilder, der Visualisierung. Und wenn man irgendwo eine Zeitschrift hat, wo nur Text drin ist, dann blättert man weiter, weil da kein Bild war. Ich frage euch. Und zwar, wenn ihr ein Image, ein aussagekräftiges Bild euch vorstellt zum Thema, wie sieht Kirche, wie sieht Gemeinde aus? Welches Bild kommt dir in den Sinn, wenn ich dich frage, welches Bild fällt dir zur Gemeinde, zur Kirche ein?
Viele Menschen.
Viele Menschen. Was?
Ein Gebäude.
Leute, ich bin heute ein bisschen taub, aber ich glaube, ihr habt das bestimmt richtig.
Menschen, die laut sind.
Menschen, die laut sind, ja, genau. Also, wir stellen uns ein Bild vor, wie sieht ihr Gemeinde? Und jetzt frage ich euch, ihr müsst gar nicht reinreden, einfach mal, wie sieht ihr ein Image, ein Bild von einer Kirche, die abgeht? Ich werde euch nachher mein Bild präsentieren, das ich sehe, wenn ich an eine Kirche denke, die abgeht. Bill Hybels sagt über die Kirche, Church is what you do. Church is who you are. Church is the human outworking of the person of Jesus Christ. Let's not go to church. Let's be the church. Oder auf Deutsch, Kirche ist, was du tust. Kirche ist, wer du bist. Kirche ist die menschliche Darstellung der Person Jesus Christus. Lasst uns nicht zur Kirche gehen. Lasst uns die Kirche sein. Das Zitat wird uns immer wieder heute durch die Predigt führen. Wenn ich auf Bill Hybels blicke, komme ich dazu, eine Kirche hängt von zwei Faktoren ab. Erster Faktor, Jesus Christus. Zweiter Faktor, du. Ich behaupte, ganz frech, Kirche geht ab, wenn die Liebe Jesu ihr Zentrum ist, wenn wir einander lieben. Kirche geht ab, wenn Jesus Christus, die Liebe von Jesus ihr Zentrum ist, wenn wir einander lieben. Spurgeon hat damals vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wenn du heute in die Welt gehst und fragst, hey, wie seht ihr die Kirche, dann würde die Welt sagen, wir brauchen die Kirche nicht. Die Kirche hat schon lange ihren Status in der Welt verloren, dass sie die Hoffnung der Welt ist. Aber Leute, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Kurz vor Weihnachten, das kennt ihr, ist ja noch nicht so lange her, füllen sich unsere Briefkästen in der Regel mit Spendenanfragen für alle möglichen Sachen im In- und im Ausland. Da sind immer irgendwelche Bilder mit dabei, die das Projekt vorstellen. Und es gibt ein Bild, von dem ich euch heute erzählen muss, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Es ist ein Spendenaufruf für einen Brunnenbau in Afrika. Und der Text dazu war ungefähr so, spenden Sie für einen Brunnen und ermöglichen Sie damit vielen Familien den Zugang zu frischem Trinkwasser, zu Nahrung, zu Gesundheit, zur Zeit für Bildung, zu einem besseren Leben. Das eigentliche Bild dazu habe ich nicht gefunden, aber zwei andere Bilder, die das ganz gut rüberbringen. In meinem Bild war es so, afrikanische Kinder haben ganz viel Spaß und machen Blödsinn vor einem aus dem Wasserhahn, wo Wasser rausquillt. Sie haben Freude, sie lachen, drumherum stehen Frauen mit Wasserbehältern auf dem Kopf, schauen auf die Kinder, freuen sich wahnsinnig darüber. Und es ist im Zentrum des Dorfes und da ist Freude und Begeisterung pur. Das Bild hat transportiert, es ist ein Zentrum der Freude, da ist Hoffnung, da ist Gemeinschaft, da ist Menschlichkeit, da ist Freundschaft, da ist Heimat, da ist Zukunft, da ist Spaß, da ist Leben. So, Leute, stelle ich mir Gemeinde vor. Mehr noch, Gemeinde soll der Ort sein, wo Trost und Hilfe, Annahme, Vergebung, Stärkung und Heilung fließen in Fülle. Wo wo Leute von fern kommen, weil es da etwas ist, das es sonst nirgends gibt, das uns am Leben erhält, das lebenswichtig ist. Gemeinde muss der Ort sein, an dem man als durstiger Sünder der endlosen Liebe Christi begegnet, Vergebung trinken darf, vom Heiligen Geist durchflutet wird. In der Werbung von dem Brunnen haben sie gesagt, hey, spende für den Brunnen. Und es wird, es wird Gesundheit, Nahrung, es wird Zeit für Bildung und es wird ein insgesamt besseres Leben geben. Genau die gleichen Aspekte sind eigentlich in der Gemeinde. In der lebendigen Gemeinde geht es nicht nur darum, dass wir uns hier treffen, sondern hier sollte fließen, dass Gesundheit, Gemeinschaft, ein besseres Leben sollte eigentlich aus der Gemeinde heraus in die Welt hineinfließen. Die Gemeinde hat noch was zu geben. Im Alten Testament gibt es eine schöne Stelle, die ich euch vorlesen soll. Im Alten Testament sagt Gott, er ist derjenige, der Lebenswasser für Verdurstende gibt, kein anderer. In Jesaja steht, die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten auf den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume. Werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen und merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Ich, der Herr, sagt Gott, bin derjenige, der Lebenswasser für Verdurstende gibt. Und im Neuen Testament ist die Gemeinde der Ort, von dem aus Gott Lebenswasser in die Welt fließen lässt. Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das klingt nach einem Haufen Wasser. Oben stand, die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Hey, wenn ihr auf die Welt blickt, wenn ihr um euch herum blickt, vielleicht sogar in eurer Familie, eure Freunde, eure Nachbarn, wenn ihr an euch selbst denkt, sind wir nicht die Elenden und Armen? Ich war, bevor ich Jesus gekannt habe, war ich elend und arm. Ich war wirklich am Verdursten, ich wusste es noch nicht. Ich habe überall danach gesucht, dass ich Liebe erfahre, dass ich Vergebung erfahre. Ich war für jeden mehr oder minder alles. Ich war für die einen war ich die Nette, weil ich gedacht habe, sie lieben mich besonders, wenn ich nett bin. Für die anderen war ich besonders gut in der Schule und ich war erfolgreich, weil ich gedacht habe, okay, das wird mir Liebe bringen. Ich habe so viele verschiedene Rollen gespielt. Aber in Wahrheit war ich die Elende und die Arme, die nach Wasser suchte und es gab keins. Und egal, wo ich gesucht habe, ich habe das Wasser nicht gefunden. Erinnert ihr euch an euch? Blickt euch um euch herum? Denkt an eure Freunde und eure Nachbarn. Außerhalb von Jesus, außerhalb Gottes, ist kein Wasser. Wir geben uns so viel Mühe, was zu finden und da ist nichts. Nur Gott kann uns das geben. Ich habe das erlebt. Ich habe was gefunden, was mich wirklich, was meinen Durst stillte. Was dieses Rennen im Hamsterrad angehalten hat. Und Gott sagt, ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten auf den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zum Wasserquellen. Wie geht's denn dir, wenn du lange Gott nicht begegnet bist? Ich fühle mich dann genauso elend und arm. Das war nicht nur damals einmal bei meiner Bekehrung, das ist immer wieder so. Immer dann, wenn ich glaube, dass ich prima ohne Gott kann, dann spüre ich, wie es langsam kommt, elend und arm. So ein Durst, so ein, ich bin am Verdursten, mir fehlt was Wichtiges. Zunge, die am Gaumen klebt, um mich herum dürres Land. Und alles wird anstrengend. Glauben wird anstrengend und Zweifel werden groß. Und die Kraft zum Kämpfen, die wird immer weniger. Und die Alltagsanforderungen, die werden immer größer. Und dann kommt noch Kritik hier. Warum hast du das nicht? Und das hast du blöd gemacht. Und dann fällt mir ein, oh, das habe ich vergessen. Und dann kommt noch die Deadline. Und die habe ich wieder nicht eingehalten. Und auf einmal wird alles riesen, riesen, riesengroß. Dann brauche ich Wasser. Dann brauche ich dringend Wasser Gottes. Seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung, sein Okay zu mir. Und durch die Kirche, durch die Gemeinschaft der Heiligen verwirklicht Gott diese Versorgung. Damit versorgt er uns mit Wasser. Meine Minigruppenpartnerin betet für mich. In meinem Hausgruppe, zu der ich mich schleppe, hilft bei mir, dass ich Gott wieder begegnen kann. Erfahre ich Gott, erlebe ich Gott, erlebe ich Gemeinschaft. Betet man für mich. Hier im Sonntagsgottesdienst. Vielleicht in dem Gebet da hinten. In der Gemeinschaft beim Essen. Vielleicht sogar auf einer Party habe ich Gespräche mit Leuten, die Gott kennen. Und auf einmal merke ich, wie dieses Wasser wieder neu kommt. Wie Gottes Liebe wieder da ist. Das ist Gemeinde. Und ich möchte euch nochmal von Heibels zusagen. Let's not go to church. Let's be the church. Mein Bild mit dem Brunnen in Afrika ist für mich ein so tolles Bild für Gemeinde. So stelle ich mir Gemeinde vor. Und hier in der Gemeinde und in jeder Gemeinde soll Liebe, Annahme und der Geist Gottes fließen, überquellen, rausgehen, Leben bringen. Ich frage dich, wer bist du? Bist du eins von den Kindern, die mittendrin stehen, die einfach immens viel Spaß haben, die gerade den Segen Gottes erleben, einfach nur spüren, wie Gott gut ist und wie Gott gnädig ist und du hast da immens viel Freude dran? Bist du momentan eine von den Frauen, die daneben stehen und einfach sehen, wie Gott in anderen Leuten Leben was tut und sich freuen darüber und staunen und sagen, Gott, du bist so gut. Es tut mir so gut zu sehen, was du in meiner Hausgruppe tust. Es tut mir so gut zu sehen, was du in meiner Freundin tust. Ich freue mich. Oder bist du einer von denen, die kommen und die Gefäße von anderen füllen, die beten, die sich treffen, die sich kümmern, die sich sorgen, die auf Gott hinweisen? Bist du derjenige, der viele Meilen staubige Straße hinter sich hat? Der gerade eben kommt und merkt, ich bin am Verdursten. Ich bin am Verdursten. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Der müde ist und der braucht, dass Leute ihm Wasser geben. Gott möchte dir heute zusagen, komm zu mir und wer da dürstet, dem gebe ich das Wasser des Lebens umsonst. Komm. Nachher, wenn wir am Ende der Predigt sind, nutze die Zeit, geh zum Gebetsteam, lass für dich beten. Versäum das nicht. Gottes Einladung für dich ist, komm. Ich möchte also meinen Mann zitieren, darüber haben wir nämlich gesprochen in der letzten Woche, das ist jetzt also O-Ton, mein Mann. Wir haben darüber gesprochen, was ist eine Kirche, die abgeht, und er sagte, Kirche, die abgeht, meint nicht Style, Songauswahl oder Beleuchtung, sondern die Manifestation und die Multiplikation der Liebe Christi. Nochmal, Kirche, die abgeht, meint nicht Style, Songauswahl oder Beleuchtung, sondern die Manifestation und die Multiplikation der Liebe Christi. Wir wollen die Liebe Christi erleben und wir wollen sie weitergeben. Kirche geht ab, wenn die Liebe Christi im Zentrum steht. Also, lasst uns die Liebe Jesu ins Zentrum stellen. In meinem Afrika-Bild ist das Zentrum der Boden. In der Kirche ist Jesus dieses Zentrum. Und es gibt eine ganz tolle Geschichte dazu im Neuen Testament und die passierte tatsächlich an einem Brunnen. Viele von euch kennen bestimmt die samaritische Frau am Brunnen. Also ihr stellt euch vor, Jesus ist auf dem Weg, ihr geht gerade eben auf dem Weg nach Jerusalem, ihr kommt durch Samaria durch, da ist ein Brunnen, er schickt seine Jünger weg, die sollen was zum Essen holen, die sind unterwegs. Er sitzt am Brunnen und da ist auch noch eine Frau. Und es ist damals super, super, super untäglich, das ist ein No-Go. Erstens, dass ein Jude mit einem Samariter spricht. Zweitens, dass ein Mann mit einer Frau spricht und sie bittet, ihm mit um was zum Trinken zu geben, so in der Form. Und trotzdem beginnt Jesus ein Gespräch. Es geht von ihm aus. Und er sagt, gib mir bitte etwas zu trinken. Schon vor dem Gespräch war Jesus ein paar Sachen klar. Erstens, was ihm klar war, sie ist eine Samariterin. Zweitens, was ihm klar war, ist, sie ist eine Frau. Drittens, was er schon lange wusste, ihr Leben ist in absolutem Chaos. Und trotzdem, oder gerade deswegen, spricht er zu dir. Das war kein Fehler. Und hat er gesagt, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, hätte ich nicht mit dir geredet. Sondern Jesus kommt und sagt, hey, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Natürlich weiß ich, was in deinem Leben umgeht. Aber ich will nicht zuerst mal meinen Finger darauf legen, was alles bei dir nicht stimmt. Sondern ich möchte erst mit dir sprechen. Und ich möchte dir erst ein Angebot machen. Er sagt zu ihr, das Wasser, das ich gebe, wird in jedem zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Bevor Jesus irgendwas mit dieser Frau macht, sagt er erstmal, hey, das, was ich dir anzubieten habe, meine Liebe, meine Vergebung, meine Gnade, die gebe ich dir gerne und frei, ohne dass ich dich frage, was tust du für mich. Das gebe ich dir. Ich biete es dir an. Und erst danach fragte sie, wo ist eigentlich dein Mann? Wohlwissend, dass ihre private Situation etwas schwierig ist. Wie war das denn bei euch? Als ich mich damals bekehrt habe, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, ich muss erst mein ganzes Leben in den Griff kriegen, bevor ich richtig in die Gemeinde gehen darf. Und ich hatte damals ein Gespräch mit meiner Mutter am Telefon, wo sie gesagt hat, hey, wie geht's dir und so weiter? Und ich habe gesagt, du, das mit dem Glauben, das wird nichts. Ich kann das nicht. Ich kriege das nicht hin, mein Leben so gut auf die Reihe zu bekommen, dass ich da hingehen kann und sagen kann, ich hab's. Ja, ihr dürft mich jetzt alle mögen, weil ich bin so wie ihr, ich gehöre zu euch, ich habe mein Leben im besten Griff. Ja, wir können jetzt hier Gottesdienst machen. Ich kann da nicht mehr hingehen. Ich kann das nicht. Ich bringe das nicht mit. Und als sie damals zu mir gesagt, mach mal ein Deal. Du gehst noch einmal mit mir mit in die Gemeinde. Und wenn du dann immer noch sagst, das ist es nicht, na gut, dann schauen wir weiter. Und ich bin da hingegangen. Und an dem Tag habe ich erstmal die Liebe Jesus erlebt. Bestimmt hatte ich die schon vorher bei meiner Bekehrung und immer wieder da. Die Liebe war immer da, es war nicht das erste Mal, aber zum ersten Mal ist mir richtig bewusst geworden, hey, ich liebe dich. Nicht für das, was du tust, sondern einfach so. Ich bin an Glauben rangegangen, wie die meisten von uns an Diäten rangehen oder an Neujahrsvorsätze oder an Planungen für Studien. Wenn ich alles das nur mache, hier habe ich meinen Zeitplan und wenn ich alles das einhalte und wenn ich nur noch diese Dinge esse und wenn ich früh morgens aufstehe und wenn ich in Zukunft viel Sport mache, dann werde ich so liebenswert sein, dass ich auch zu Jesus kommen kann. Und Jesus sagt zu uns, komm zuerst. Komm zuerst. Und dann erlebe meine Liebe. Und wenn du meine Liebe erlebst, dann wirst du so werden. Und ich werde dir helfen. Und meine Liebe wird dich verändern. Versteht ihr den Unterschied? Ja? Danke. Und deswegen darf im Zentrum der Kirche nichts anderes stehen als die Liebe Christi. Ohne dass ich von euch das rausgerufen haben will. Was steht im Zentrum von HDH? Ich hoffe, es ist nicht Moral. Ich hoffe, es ist nicht cool sein. Und ich hoffe, es ist nicht Erfolg oder sowas. Ich wünsche mir von Herzen, dass im Zentrum von HDH die Liebe Christi steht. Ich habe eine Frage an dich. Weißt du eigentlich, wie lieb Gott dich hat? Das Buch Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, ist der ultimative Kassaschlager. Also das gibt es in Keksform und es gibt es in allen anderen Formen. Und Alle lieben Eltern kaufen das ihren Kindern, um ihnen zu sagen, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und Kinder fragen ihre Eltern übrigens auch regelmäßig, hast du mich lieb? Ich kenne das von meinem. Ganz lustige Fragen. Sie sehen irgendwas, was sie denken, dass du gern magst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dein Auto. Und sie fragen dich, hast du mich so lieb wie dein Auto? Und sagen, ja, selbstverständlich habe ich dich so lieb wie mein Auto. Mama, hast du mich so lieb wie Lotte? Ja, ich habe dich so lieb wie Lotte. Ich habe sie viel, viel, viel lieber. Und dann fängt man an zu beteuern, wie lieb man sich hat. Und bis zum Mond und noch weiter und überhaupt. Und dann kommen die mathematischen Spiele dazu. Bis zweimal zum Mond. Und dann kommen wir irgendwann bei unendlich zum Mond. Unendlich zum Mond plus zwei und so. Und das wird dann ein bisschen kompliziert. Aber letztendlich geht es doch darum, sich zu vergewissern. Hey, hast du mich lieb? Weißt du, dass Gott dich lieb hat? Weißt du das? Wann hast du dich das letzte Mal getraut, zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, hast du mich lieb? Ehrlich, hast du mich lieb? Ich meine nicht, könnt ihr mir sagen, dass ihr sagt, ja, ich weiß, Jesus liebt mich so sehr, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist und meine Sünden vergeben hat und deswegen bin ich geliebt, sondern weißt du das? Dein tiefstes Inneres, weißt du, dass Gott dich liebt? Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Setz dich in dieser Woche zu Hause hin, lies Psalm 139 und lass den auf dich wirken, dass Gott dir zusagt, von vorne und von hinten habe ich dich fest umschlossen. Dein Wandeln und dein Liegen, ich kenne es. Egal, wohin du von mir fliehen würdest, ich bin da. Ich bin dein Gott. Lass dich neu von Gott lieben, ehrlich lieben. Nicht nur wissen, nicht nur wiedergeben können, sondern ehrlich lieben. Hey, mein Gott liebt mich. Er liebt mich und er mag mich und er kennt mich und er ist immer bei mir. Das ist mein Gott. Ganz krasse Weisheit. Wir können nur andere lieben, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt. Das heißt, liebt einander. Kirche geht ab, wenn jeder Einzelne bereit ist zu lieben. Liebt einander. Bist du bereit zu lieben? Bist du bereit, deinen Partner zu lieben, deine Kinder zu lieben, deine Familie zu lieben, die Leute in der Hausgruppe zu lieben? Diejenigen zu lieben, die sonntags neben dir sitzen? Diejenigen zu lieben, die nicht auf deiner Wellenlinie sind? Deine Arbeitskollegen? Deine Nachbarn? Je nachdem, in welchem Lager du bist, die Trump-Befürworter oder die Trump-Gegner, keine Ahnung, was dein Problem ist? Diejenigen, die du richtig nervig findest? Meine Frage an dich ist, bist du bereit zu lieben? Gott liebt uns so, wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten. Bist du bereit, die Leute um dich herum zu lieben, so wie sie sind und nicht erst dann, wenn sie so geworden sind, wie du gerne hättest, dass sie sein sollten? Und noch ein wichtiger Satz. Lieben ist nicht das Gleiche wie jemanden ertragen. Letzte Woche hat Annelie zu uns gesagt, hey, wir sollen Partner Gottes sein. Wir sind gerufen als Imago Dei, als Bildträger Gottes, Gott in diese Welt hineinzutragen. Unser Leben soll ihn sichtbar machen. Aber Leute, wir sind öfters echt erbärmlich im Leben. Wir sind viel besser im Kritisieren. Wir sind aber gerufen, nicht zu kritisieren, sondern zu lieben. Unsere Gemeindevision ist, wir wollen Gott in allen Dingen ehren, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, die Menschen lieben, die Jüngerschaft lieben. Liebt einander. Mehr als ertragt einander, mehr als duldet einander, mehr als ignoriert einander. Liebt einander. Und ich frage dich jetzt, oder besser noch, ich fordere dich heraus, reflektier doch bitte mal im Laufe dieser Woche, jeden deiner Tage, wie du über dich über die Menschen in deiner Umgebung, deine Arbeitskollegen, deine Hausgruppenfreunde und andere Leute, die dir begegnen, denkst. Ist das Liebe? Ist das manchmal ja? Ich hoffe ganz oft. Aber vielleicht kommt noch der eine oder andere vor, den du nicht so richtig liebst. Blend es nicht einfach aus und sag, hey, wenn ich 80% liebe, bin ich doch eigentlich ganz gut. Sondern lass es mit zu, erkenne das. Sag, hey, nee, eben nicht. Die Person liebe ich eben nicht. Ganz im Gegenteil, wenn die noch ein Wort zu mir sagt, springe ich ihr ins Gesicht. Ich bin genervt. Und wenn dir jetzt auch nur eine Person einfällt, entweder heute schon oder am Ende der Woche, die du eventuell nicht so hundertprozentig lieben, wie du sie solltest, dann fordere ich dich auch heraus, zucke jetzt nicht mit den Schultern und sag, ja gut, dann ist es halt so. Nee, ist nicht so. Akzeptiere deine Herzenshärte nicht. Akzeptiere das nicht, dass du sagst, ja gut, ist halt so. Beknie Gott, dass er dir ein neues Herz gibt. Flehe ihn an. Lass dich verändern. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und damit hast du alles, was du brauchst, um selbst deine Feinde lieben zu können, sagt die Bibel. Du hast alles. Wir stehen da und wir sagen, Herr, ich wünsche mir, dass du Wunder tust. Ich sag dir, Gott ist mehr als bereit, das Wunder in deinem Leben zu tun, dass du Liebe hast für Menschen, die du von dir heraus aus eigentlich nicht lieben würdest. Und das habe ich selber erlebt. Ich muss es immer wieder neu machen, das hält nicht für alle Zeit. Ein Gebet ist nicht ausreichend für den Rest des Lebens. Aber ich weiß von mir selber, dass da, wo ich meine, das ist mein Fehler, ich bin charakterschwach. Das kann man nicht schönreden, liegt nicht an einer anderen Person. Aber wenn ich charakterschwach bin und ich sage, boah, ich bin nur genervt und ich kann die Person nicht leiden, dann sagt Gott nicht, ist okay, sondern dann sagt er, hey, ist das okay? Und nein, ist nicht okay. Komm, Herr, und ich bitte dich, veränder du mein Herz. Und ich bitte dich übernatürlich, schenk du mir Liebe für diese Person. Leute, das ist ein Riesenwunder, das Gott gerne und freiwillig tut. Forder Gott raus. Komm zu ihm, erwarte, dass er Wunder in deinem Leben tut. Erwarte, dass er dein Herz verändert und lass dir Liebe spüren. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die wirklich liebt, dass für uns gilt, an ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. Dass von HDH ein Wasserhahn, also das HDH ein Wasserhahn ist, wo die Liebe Gottes hinausgeht in die Welt. Auch zu den merkwürdigen Leuten und zu den Anstrengenden. Wenn Jesus Christus bzw. die Liebe Jesu ihr Zentrum ist und wenn wir einander lieben. Seid ihr mit mir einer Meinung? Dann möchte ich einen Amen von euch hören.
Amen.
Dankeschön. Ein bisschen ekstatisch wird das schon noch. Meine Aufgabe an euch ist für die nächste Zeit, reflektiert mal eure Beziehungen. Lasst euch von Gott lieben. Erlebt es, dass er wirklich zu dir sagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und dann sprecht einander zu, was ihr im anderen seht, was er Gutes tun kann. Leute, wir kriegen das manchmal gar nicht mit. Ich kann euch von hier oben sagen, kann ich zu allen sagen, ich finde es hammeralbig, dass du an so viele Kleinigkeiten denkst, dass du Geschenke bist. Dass du immer drüber nachdenkst, wem du etwas Gutes tun kannst. Ich finde es toll. Wir kennen einander richtig gut. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr in der nächsten Woche euch überlegt, hey, was mag ich an der Person? Was kann die Person? Was ist das Tolle an der Person? Und sagt es euch. Ich erkenne, dass du echt liebenswert bist und dass du liebst, weil du das und das tust. Danke, dass du das für mich getan hast. Wir haben jetzt noch ein Lobpreislied, das einfach zum Genießen für euch ist, wo ich euch einladen möchte, die Liebe Gottes neu in euer Herz zu lassen und euch herausfordern und ermutigen möchte, die Liebe Gottes durch euch durch in die Welt hineinfließen zu lassen. Herr, ich bitte dich. Führe uns heute neu zu diesem Wasser. Herr, lass uns uns selbst bei dir erquicken. Uns bei dir füllen mit deiner Liebe. Und mach uns zu den Menschen, die deine Liebe hinaustragen in die Welt. Die einen Unterschied machen, indem sie Menschen lieben. Herr, wir wollen dich lieben, wir wollen Menschen lieben und wir wollen Jüngerschaft lieben. Amen.